Radio 3. Das Gespräch.
Es gibt ganz viele riskante Verhaltensweisen. Man muss sich immer überlegen, also was ist mir wichtig? Also es sind einfach ganz normale menschliche Dinge, eine Abwägung von Risiko, von Nutzen, von Schaden, von Möglichkeiten. Habe ich das Geld dazu? Habe ich den guten Anwalt dazu? Dann kann ich mir eher illegalen Substanzkonsum leisten. Oder wie manage ich meine Risiken? Und das ist eigentlich, was auch heute in der Suchtprävention schon sich zunehmend zum Standard entwickelt hat.
Wenn man sich mit Astrid Leicht über Drogenkonsum unterhält, dann muss man sich von liebgewordenen Überzeugungen und scheinbar Selbstverständlichem verabschieden. So ist es mir jedenfalls ergangen. Astrid Leicht macht seit knapp 40 Jahren Sozialarbeit mit und für Süchtige und Drogenkonsumierende. Und wenn man mit ihr über Berlin und seine Drogen redet, dann merkt man schnell, es gibt viele plastische Details, was der Drogenkonsum so bedeutet, aber Astrid Leicht erzählt mit einem ganz grundlegenden Respekt vor den Einzelnen und ihren Lebensentscheidungen. Ich bin Kirsten Dietrich, schön, dass Sie dabei sind. Astrid Leicht, Sie sind gebürtige Berlinerin, haben immer in dieser Stadt gelebt und sind seit knapp 40 Jahren in der Suchthilfe und in der Sozialarbeit tätig. Ich würde die Stadt gern mal mit Ihren Augen sehen, mit Ihren professionellen Augen. Wenn Sie in der U-Bahn unterwegs sind, gucken Sie dann danach, ob Sie irgendwo Menschen sehen, die offenkundig Drogenprobleme haben?
Ja, wir haben ja unser Büro in Kreuzberg in der Ullauer Straße, direkt am Görlitzer Park. Und da haben wir das Thema schon direkt vor der Haustür. Also auch jetzt auf dem Weg zum Sender, zur U-Bahn, zum Görlitzer Bahnhof, dann gucke ich erstmal immer auf die Erde, gucke, welche Abfälle liegen dort, was sind das für Hinterlassenschaften, die immer auch viel aussagen über das, was in der Stadt passiert. Guck natürlich aber auch nach vorne und nach oben. Und da sind mir auch diverse Menschen entgegengekommen, denen anzusehen war, dass sie eine Drogenproblematik auch haben. Also die in Eile waren, die abgemergelt waren oder auch auf der Suche nach Stoff waren.
Das heißt, man bekommt da schon auch einen Blick dafür und kann das Menschen ansehen. Das ist dann nichts Unsichtbares mehr.
Naja, man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt bestimmte Signale, die man wahrnehmen kann.
Können Sie dann da einfach weitergehen oder haben Sie da so in sich den Impuls, dass Sie denken, ach, den würde ich gerne ansprechen oder müsste ich jetzt was machen oder sollte ich wenigstens ein Informationsblatt lassen oder so?
Ich sag mal, ich bin ja jetzt seit 40 Jahren in dem Bereich, habe ja auch eine ganze Menge, also viele Phasen auch durchgemacht und meine Rolle, meine Funktion ist ja jetzt in der Geschäftsführung, also ich manage viel bei Fixpunkt, organisiere Projekte, gucke, dass die Arbeit gut läuft. Und da ist es mir mal wichtig, auch einen Überblick zu behalten, was passiert in der Stadt, wie ist die Stimmung, wie sind die Interaktionen der Menschen untereinander. Und ich wäre jetzt gar nicht in der Lage, noch in Interaktion zu gehen, also auf die jetzt jeden Einzelnen anzusprechen oder einem Hilfeimpuls nachzugehen. Das tue ich nicht. Also was ich dabei habe eigentlich, das ist immer eine Rettungsdecke, das ist auch ein Beatmungstuch oder auch Händedesinfektionsmittel. Also wenn jetzt jemand in existenzieller Not wäre, wäre ich ein bisschen gewappnet. Aber im Prinzip in Berlin ist ja das Motto allgemein Leben und Leben lassen und gucken, dass man sich nicht in die Quere kommt, sich nicht ins Gehege kommt, sich in Ruhe lässt, aber schon auf den anderen achtet. Wenn es jemandem besonders schlecht geht, dann natürlich schon auch was zu tun.
Das finde ich immer einen schwierigen Punkt, zu entscheiden, ab wann man eigentlich was tun muss und bis wann man sagt, das ist eine berechtigte Entscheidung von einer Person, ihr Leben so zu leben. Und da habe ich erstmal, wenn ich nicht direkt gefragt werde, gar keinen Anlass, da einzugreifen.
Ich denke, das ist eine Grundhaltung bei Fixpunkt, die ich auch praktisch natürlich mittrage und auch mitgeprägt habe, ist, dass erstmal die Entscheidung für das Leben und auch die Verfügung über das Leben bei dem jeweiligen Menschen selber liegt. Und das ist übergriffig und respektlos ist, wenn man sich zu sehr randrängt. Also man soll auch Hilfe geben, man soll aufmerksam sein, finde ich, ob andere Menschen Signale senden, dass sie Hilfe brauchen und annehmen möchten oder dass sie auch in Kontakt mit anderen gehen möchten. Aber das nicht einfach so ungefragt und distanzlos tun. Umgekehrt beanspruche ich das auch für mich. Also ich kann schon auch verraten, dass ich eigentlich auch nicht angesprochen werden will, wenn ich in der S-Bahn fahre und da meine Pause brauche, weil ich ständig angesprochen werde in meinem Leben, ständig Entscheidungen treffen soll, ständig präsent bin, dann möchte ich auch mal abschalten und dann wünsche ich mir das genauso, dass ich auch in Ruhe gelassen werde.
Das Stichwort Fixpunkt ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Da sollten wir, glaube ich, noch ein bisschen genauer einsteigen und erklären, was das ist. Fixpunkt, das ist ein Verein, den Sie 1989 gegründet haben und der Hilfe für drogenabhängige, drogenbenutzende Menschen anbietet. Warum haben Sie diesen Verein gegründet? Warum war das notwendig?
Also es war ja sozusagen das späte West-Berlin, kurz bevor die Mauer fiel. Das war eine sehr aufregende Zeit, sage ich mal. Also in der Zeit hatten wir politische Bewegungen, also politischen Aktivismus, Unruhe. Also ich rede jetzt von Anfang der 80er, Mitte der 80er, wo sozusagen es schon auch Jugendbewegungen und Protestbewegungen auch gab. Also die Hausbesetzerbewegung fing ja damals an, die Alternative Liste, also die grünen Bewegungen fing an, über Wurzel, also Grassroot-Organisationen sich zu bilden. Das hatte auch den Hintergrund, dass wir ja auch sozusagen am Ende des Kalten Krieges waren, also noch die ganzen Anspannungen hatten, also mit Ost und West. Es kommt jetzt heute wieder, das erleben wir, das ist ein Revival im Prinzip, aber damals war das schon sehr bedrohlich, die Eskalation. Dann hatten wir auch Tschernobyl, also die Reaktorkatastrophe in der Ukraine damals. Das waren alles Dinge, die sozusagen uns junge Leute doch sehr auch politisiert haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es dann den Konsum von illegalisierten Substanzen, Cannabis und LSD, aber dann kam eben auch Heroin auf den Markt Mitte der 80er und diese ganze Melange, also Konsum von illegalisierten Substanzen, Polit-Szene, es gab auch eine sehr aktive Polit-Musik-Szene, also es war eine Jugendbewegung, auch in West-Berlin war die sehr ausgeprägt und da war ich sozusagen als junger Mensch bin ich da involviert worden. Also ich bin in Tegel groß geworden, in Reinickendorf und bin damit in die Zusammenhänge so reingekommen als junge Gymnasiastin, sage ich mal, mit meinen Freundinnen und so weiter.
Und dann mit Mitte 20 haben Sie diesen Verein gegründet.
Genau, in so einer kleinen Zeit. Also damals in dieser Zeit, also als Jugendliche noch, sind wir in der Clique sozusagen auch mit Drogen in Kontakt gekommen. Also Tegel hatte damals die größte Heroinszene nach dem Kurfürstendamm. Und da habe ich so eben, habe ja selber nie konsumiert, aber viel Erfahrung gesammelt und dann auch studiert. Und während des Studiums schon war das so, dass Anfang, das war ja 83, kam eben die AIDS-Krise. Also dann die ersten Menschen, die Drogen gespritzt haben, wurden dann mit HIV diagnostiziert und sind auch relativ schnell an AIDS gestorben. Und das hat mich dann auch ziemlich gerüttelt, weil auch in unserem Freundeskreis also sich nicht nur wegen tödlicher Überdosen, sondern auch noch wegen Versterben an AIDS sozusagen die Reihen lichteten. Und da kam sozusagen die Verbindung auch zur AIDS-Hilfe-Bewegung Mitte, Ende der 80er, die ja von schwulen Männern organisiert wurde, auch aktivistisch und auch in Berlin. Da wurde ja auch die Deutsche AIDS-Hilfe gegründet, die Berliner AIDS-Hilfe. Und die haben sozusagen auch die Konsumenten illegalisierter Drogen, also die Heroinabhängigen, die auch HIV-positiv waren, sozusagen mitsupportet. Und da habe ich dann angedockt als Ehrenamtliche und da haben wir dann angefangen mit Spritzenvergabe, Betreuung von Spritzenautomaten. Und das ist noch damals gegen den Widerstand der etablierten Drogenhilfe gewesen.
Das heißt, die Faktoren waren das Wahrnehmen einer Krise, einer Drogenkrise, einer Gesundheitskrise, ein klarer politischer Hintergrund, ein aktivistischer Hintergrund und der Gedanke, dass man da etwas anders machen muss.
Genau.
Also und was musste man anders machen? Also oder warum musste da eine andere Art von Hilfe geleistet werden, wenn Sie sagen, dass das gegen den Widerstand der etablierten Drogenhilfe passierte? Was war denn die übliche Maßnahme?
Also heutzutage kann man das alles gar nicht mehr glauben, weil wir wirklich auf einem ganz anderen Stern offensichtlich leben jetzt. Ja. Aber damals war es so, dass es nur einen Weg gab, den die Drogenhilfe verfolgt hat. Das war das klare Abstinenzdogma. Und das heißt, dass Menschen aufhören sollten, Drogen zu konsumieren. Und es gab diese sogenannte Leidensdrucktheorie, die besagte, dass man erstmal so richtig in die Gosse gestoßen werden muss, dass es einem richtig schlecht geht, um die Motivation zu entwickeln, dann auch mit den Drogen aufzuhören. Und dann, wenn man dazu bereit war, hat man auch Hilfe bekommen. Das hieß aber, dass Leute, die nicht in der Lage waren, mit dem Drogenkonsum aufzuhören, keine Hilfe erhalten haben und halt immer mehr verelendet sind. Und da ist die AIDS-Hilfe sozusagen gekommen und hat gesagt, uns ist erstmal wichtig, dass die Leute sich nicht an HIV anstecken und wir kümmern uns um die Gesundheit der Menschen. Und die Sucht ist natürlich auch ein Gesundheitsthema, aber erstmal geht es um das Überleben. Also damals war ja auch die Suchtbehandlung unglaublich aufwendig, also körperliche Entgiftung, dann ging man für ein oder anderthalb Jahre in eine Langzeittherapie, also Riesenaufwand. Und daneben stand einfach eine ganz simple Maßnahme, das war die der Spritzenvergabe. Also eine saubere Spritze, eine sterile Spritze hat einfach eine Infektion, die tödlich war, damals noch verhindert. Und diese einfachen Maßnahmen, das ist eigentlich auch das, was Fixpunkt sozusagen auch zum Prinzip hat, zu gucken, welche einfachen und effektiven Maßnahmen tragen dazu bei, dass es den Menschen erstmal in einer akuten Situation besser geht, dass sie stabilisiert werden und dass dann im nächsten Schritt überhaupt erstmal Nachdenken einsetzen kann oder eine Entscheidung oder eine Orientierung, wie kann ich meine Lebenssituation verändern.
Das heißt, der entscheidende Umschwung war, nicht so langfristig zu gucken und zu sagen, das Leben ohne Drogen ist unser Ziel, sondern in dem Moment zu gucken, was braucht diese Person jetzt?
Das ist der erste Punkt, also sozusagen erstmal die akute Unterstützung, aber auch die Abkehr von der Fixierung auf Sucht und Sucht oder Nichtsucht, sondern zu sagen, man kann auch mit einer Sucht oder einer körperlichen Abhängigkeit ein erfülltes Leben führen, wenn man entsprechende Unterstützung kriegt oder Routinen oder Umgangsweisen damit entwickelt. Und zu der damaligen Zeit gab es einmal die Spritzenvergabe als Schlüsselmaßnahme, die auch von der WHO damals auch empfohlen wurde schon. Und es gab eben die Substitutionsbehandlung. Also für Opiatabhängige gab es ja dann die Möglichkeit, mit Methadon oder anderen Opioiden sozusagen medizinisch behandelt zu werden. Und das war damals noch sehr umstritten. Das durften am Anfang auch nur HIV-Positive bekommen. Also kann ich mich erinnern, dass einer, der inhaftiert war, dann in der Taz inserierte und sagte, wer steckt mich mit HIV an? Ich möchte gerne substituiert werden.
Also
solche Blüten hat es damals getrieben. Und es war nicht die Suchthilfe, die diese effektive Maßnahme etabliert hat. Es kam aus der AIDS-Hilfe-Bewegung und heute ist es der Goldstandard der Behandlung der Sucht, der Opioidabhängigkeit.
Also diese Ersatztherapie.
Leute erstmal zu stabilisieren, suchtmedizinisch zu versorgen. Und die Abstinenz ist ein mögliches Ziel, ist aber nicht das oberste Ziel. Das heißt, es hat sich sehr viel entwickelt in den letzten 30, 40 Jahren im Bereich der Opioid-Suchtbehandlung. Da sind wir schon sehr viel weitergekommen. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn es damals nicht die AIDS-Krise gegeben hätte.
Ist das was, was Sie heute auch noch bei Fixpunkt machen? Also Menschen mit sauberen Spritzen zu versorgen, Menschen in eine Ersatztherapie zu bringen?
Also der Kern unserer Arbeit ist wirklich immer noch der Infektionsschutz. Und das ist jetzt nicht nur Spritzenvergabe. Wir haben auch noch andere Konsumutensilien. Wir haben natürlich auch Kondome und Safer-Sex-Materialien. Also wirklich alles, was an Instrumenten benötigt wird, um sich vor Infektionen zu schützen. Dazu zählt aber auch das Wissen, also nochmal Informationen, worauf muss ich achten. Also nicht nur theoretisch, wie ein Virus übertragen wird, sondern auch der wichtige Ansatz bei Fixpunkt, dass wir auch sehr lebensweltbezogen arbeiten. Also gucken, wie leben die Menschen und versuchen an ihrem Wissensstand, aber auch an ihren Verhaltensweisen anzudocken.
Das heißt, man kann keine Maßnahme anbieten, wo man zum Beispiel, weiß ich nicht, dreimal am Tag irgendwas steril sauber machen muss, wenn jemand auf der Straße ist.
Genau, und auch gucken, wie sind die Routinen, wie sind die Verhaltensweisen. Also es gab früher Verhaltensweisen, die nicht so hygienisch waren. Zum Beispiel bei der Verwendung, man muss also Heroinlösungen filtern, von Fremdstoffen nochmal befreien. Da wurden früher immer Zigarettenfilter genommen. Und die haben natürlich auch kurze Fasern, die sich auflösen, in die Spritze kommen und dann zu Embolien führen können oder zu Abszessen. Also haben wir andere Filter, die bessere Qualität hatten, eingeführt. Die Leute haben sich dann irgendwann dran gewöhnt. So, also das heißt, so ganz viele praktische Maßnahmen, die, sag ich mal, für den Außenstehenden etwas merkwürdig sind, aber die eben hocheffektiv sind, wenn es darum geht, auch Infektionen zu vermeiden.
Mir war gar nicht klar, dass es so eine ganze technische Bandbreite von sicherem Drogenkonsum gibt.
Ja, also einen sicheren Drogenkonsum gibt es ja in dem Sinne nicht, sondern es gibt nur einen risikoärmeren Konsum. Und das fängt ja an bei der Verwendung hygienischer Utensilien, aber auch wie verwende ich die, weil wenn ich mit schmutzigen Fingern eine Spritze anfasse, dann nutzt mir auch die sterile Spritze nichts mehr. Also ich muss sozusagen so die versteckten Risiken auch betrachten. Und das haben wir über die Jahre auch wirklich beobachtet oder auch mit den Menschen gesprochen und sind sozusagen auf viele versteckte Risiken auch gekommen, die wir dann auch heute noch in den Gesprächen mit den Konsumenten dann auch thematisieren. Und ein wichtiger Baustein dazu sind auch die Drogenkonsumräume, die wir seit 2003, also seit gut 20 Jahren in Berlin auch betreiben können. Weil da konsumieren die Leute bei uns und da haben wir natürlich nochmal eine bessere Möglichkeit zu gucken, wie machen sie das oder haben sie Fragen dazu oder mit denen ins Gespräch zu gehen und zu gucken, dass die Hygiene passt und die Leute nicht unnötig wegen Unwissenheit oder Ungeschicklichkeit sich noch Venen kaputt machen oder Infektionen halt zufügen.
Sind die Menschen, die Drogen konsumieren, für diese Gesundheitsvorsorge ansprechbar?
Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie sehr gut ansprechbar sind. Es gibt immer Phasen im Konsum. Also ein Mensch, der von Drogen abhängig ist, hat ja kein konstantes Konsumverhalten. Es geht ja nicht über Jahre gleich, sondern es gibt Phasen, wo Menschen mehr konsumieren, mehr die Kontrolle verlieren, aber dann auch wieder Phasen, wo ihre Selbstkontrollkräfte auch wieder stärker sind. Und da muss man eben gucken, dass man im richtigen Moment mit den Leuten ins Gespräch geht. Und grundsätzlich bemühen sie sich auch im Rahmen ihrer Möglichkeit natürlich um ihre eigene Gesunderhaltung. Es gibt eigentlich keinen, wo man sagt, dem ist das, was er tut, völlig egal. Es gibt nur Phasen, dass der Konsum wichtiger ist als alles andere. Also das muss man zur Kenntnis nehmen. Und in so einer Phase würde man jetzt auch nicht jetzt sagen, das musst du jetzt anders machen. Wir machen es sowieso nicht, dass wir da jetzt mit dem Zeigefinger kommen und die Leute irgendwie missionieren, sondern schon immer die Information geben, die Anregung geben, aber sagen, das ist deine Entscheidung, ob du das annimmst oder nicht. Und das ist auch, möchte ich nochmal sagen, nicht alle Menschen können diese Art von Arbeit machen, weil man muss auch was aushalten können. Man muss auch aushalten können, dass manche Konsumenten sich entscheiden, den gut gemeinten Ratschlag oder die Informationen nicht anzunehmen, sondern anders zu verfahren.
Darüber, was einen Menschen ausmacht, der solche Arbeit machen kann, sprechen wir gleich nochmal. Ich würde gerne noch abschließend für diesen Gedankengang einmal von Ihnen eine Einschätzung hören, ob Sie das Gefühl haben, dass das fruchtet. Also ist der Gesundheitszustand von Drogenkonsumierenden besser geworden?
Wenn man sich jetzt überlegt, also damals war der Zustand der meisten Leute, die Heroin gespritzt haben, katastrophal. Also wir haben ja auch 1993 mit medizinischer Basisversorgung angefangen und dann hatten wir auch Ärzte, die unter anderem im oberen Krankenhaus gearbeitet haben, in der Rettungsstelle, und die haben bei uns Dinge gesehen, die sieht man heutzutage in der Ukraine im Feldlazarett, aber die haben wir damals auf der Kurfürstenstraße gehabt. Also sowas wie Gasbrand oder Maden in den Wunden oder auch abgestorbene Körperbereiche, sage ich mal. Und das ist viel, viel besser geworden. In den letzten Jahren gab es wieder eine stärkere Verelendung wahrzunehmen. Also wir hatten jahrelang eine gute Stabilisierung gehabt, auch dank der Substitutionsversorgung, dass viele Menschen nicht mehr angewiesen waren auf das Heroin vom Dealer, sondern eine ärztliche Versorgung hatten. Jetzt seit 7, 8 Jahren haben wir jetzt vermehrt zunehmend auch den Kokaingebrauch und Crackkonsum in der Öffentlichkeit. Und jetzt sehen wir doch wieder, also einzelne Leute, es ist nicht generell, dass alle jetzt, dass es allen schlecht geht, aber doch, dass einige Leute doch zunehmend gesundheitliche Probleme haben.
Lassen Sie uns eine Musik hören, die zu Ihrem Rückblick in die 80er Jahre gut passt, die Sie ausgesucht haben für unser Gespräch hier in Radio 3, nämlich von David Bowie, Heroes. Warum dieses Stück?
Ja, also David Bowie ist ja spätes West-Berlin, hat hier gelebt in Schöneberg, ist in den Dschungel gegangen, hat Lieder sozusagen mit Berlin-Bezug geschrieben und gesungen. Und sag mal, ich bin ja auch aus der Christiane F-Generation. Man kennt ja den Film, da wurde das Lied ja auch gezeigt. Und das heißt, es steht für mich eigentlich für diese Zeit, Ende der 80er.
David Bowie besingt die Heroes hier im Gespräch auf Radio 3. Und mein Gast ist Astrid Leicht. Sie arbeitet in der Drogenarbeit, in der Drogenhilfe seit 40 Jahren, Geschäftsführerin des Vereins Fixpunkt. David Bowie, das ist so ein bisschen ja auch so dieser, ja, darf man sagen, glamouröse Teil der Drogensucht. Also in den 80er Jahren in Berlin, Nick Cave, Iggy Pop, kreative Menschen, die Drogen konsumieren und trotzdem kreativ sind und Musik schaffen. Ist das auch so ein bisschen so eine Verherrlichung gewesen? Vor allem im Nachhinein, wenn man raufguckt?
Nee, eigentlich haben diese berühmten Menschen schon gezeigt, dass man mit Heroinkonsum gut leben kann, wenn man genug Geld hat und nicht kriminalisiert wird oder gute Anwälte hat. Also es ist ja heutzutage bekannt, dass Opioide sind anders als Alkohol nicht toxisch, also nicht organschädigend, die machen abhängig und haben Überdosisrisiko, sind keine harmlosen Substanzen, aber sind in dem Sinne nicht so schädlich wie manche anderen Alltagsdrogen bei uns. Und ansonsten ist es natürlich schon, glaube ich, schon auch, dass damals natürlich eine Faszination war, wenn man gesehen hat, dass diese Künstler performt haben und ihr Leben gelebt haben, obwohl sie mit Drogen gelebt haben. Und dann haben natürlich die Fans sicherlich auch gedacht, na, das möchte auch so sein wie die, und werden das auch mal probiert haben. Also das würde ich jetzt auch gar nicht in Abrede stellen, ne?
Ja, ich bin tatsächlich groß geworden mit diesem Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo, mit dem Gedanken, Wenn du Heroin nimmst, nach der ersten Spritze bist du verelendet und landest dann in der Beschaffungskriminalität, die dich dazu zwingt, unbeschreibliche Dinge zu tun.
Also es ist, sag mal so, die damalige Suchtprävention war von der Aufführung dieser Abschreckungsmethode geprägt. Und das heißt, dass dieses Bild produziert wurde, einmal konsumieren und dann bist du drauf. Dann haben Leute aber vielleicht einmal konsumiert und haben gemerkt, ist ja gar nicht. Also ich kann jetzt ein paar Wochen arbeiten gehen oder zur Schule gehen, ich denke nicht dran. Das macht ja doch nicht abhängig. Also das heißt, es ist so ein bisschen zweischneidig. Also wir haben damals mit dieser Abschreckungsmethode keine sachliche Aufklärung gehabt, sondern einseitig und bedrohlich. Und die Wahrheit liegt wie bei den meisten Dingen irgendwo dazwischen. Und vor allen Dingen, es gab Menschen, die eine hohe Affinität zu diesen Substanzen, das ist auch heute, ist ja immer noch so, dass jeder Mensch hat eine Affinität zu einer bestimmten Substanz, die ihm mehr bringt als eine andere Substanz, und der eine wird davon abhängig, der andere nicht, und durch diese krasse Abschreckung ist auch viel verloren gegangen an Möglichkeiten, dass junge Menschen sozusagen Probierkonsum betreiben können und dann aber auch Wege wieder rausfinden oder Wege im Umgang damit. Also nach meiner Wahrnehmung war das eigentlich damals eher förderlich für den Einstieg in eine Sucht sozusagen, diese Abschreckungsmethode.
Also ich merke das jetzt gerade, wenn ich Ihnen so zuhöre, das klingt mir alles total logisch. Und ich merke so, in mir will ich die ganze Zeit aber sagen. Aber gut ist das doch trotzdem nicht. Oder aber das ist doch gefährlich und wir müssen doch die Leute auf jeden Fall dazu bringen, aufzuhören.
Wir reihen sozusagen den Konsum von Substanzen in eine ganze Palette von riskanten Verhaltensweisen ein. Also ich persönlich würde nicht gerne Skifahren gehen, weil ich weiß, wie gefährlich das ist und wer alles Ski gefahren ist und mit einem Koma sein Leben lang noch beatmet wird. Also das heißt, es gibt ganz viele riskante Verhaltensweisen. Man muss sich immer überlegen, also was ist mir wichtig? Also es sind einfach ganz normale menschliche Dinge, eine Abwägung von Risiko, von Nutzen, von Schaden, von Möglichkeiten. Habe ich das Geld dazu? Habe ich den guten Anwalt dazu? Dann kann ich mir eher illegalen Substanzkonsum leisten. Oder wie manage ich meine Risiken? Und das ist eigentlich, was auch heute in der Suchtprävention schon sich zunehmend zum Standard entwickelt hat. Also eine sachliche Aufklärung, also nicht verteufeln, also nicht Totenköpfe oder Skelette, die einen Joint in der Hand halten, sondern schon sagen, es gibt die und die Risiken und es ist gerade für junge Menschen besonders riskant und es gibt die und die physiologischen Dinge, auf die man achten muss, und man kann mit den und den Möglichkeiten halt das Risiko reduzieren, und das gilt ja für alle menschlichen Verhaltensweisen, und das muss man eben auch, finde ich, auf die Substanzen anwenden. Damit gibt man den Menschen auch mehr Möglichkeiten, da auch gefahrlos durchzusteuern.
Also könnte man dann sagen, Heroin ist so gefährlich für dich, versuch's mal mit XY als Ersatzstoff oder so? Also wie weit darf man da gehen, wenn man Menschen bei ihrem persönlichen Risikoverhalten berät?
Wir sehen es eher umgekehrt. Also wir erleben oft, dass Menschen, wenn sie in problematischer Weise oder hochriskante Substanzen konsumieren, haben wir verschiedene Motive. Das eine ist einfach Experimentierfreudigkeit, also gerade bei Pubertierenden oder jungen Erwachsenen. Die probieren einfach mal alles aus, oder der Kumpel, den man toll findet, der sagt, ja, das wirkt irgendwie ganz gut, probier doch mal. Und dann wird dem eben gefolgt, der Empfehlung der Freunde und Leute, die einem halt nahestehen. Dann glaubt man denen und probiert es halt auch mal. Und dann macht man die Erfahrung, tut es einem gut oder nicht. Und also gerade bei den Substanzen, mit denen kann man ja Empfindungen oder Zustände oder auch Lebenstauglichkeit nochmal beeinflussen in einer Weise, die für einen selber wichtig ist. Also wach sein oder sich entspannen. Also das kann man ja alles mit Substanzen genauso gut beeinflussen, wie man das mit Sport tut oder mit Sex oder mit Essen. Also das gibt ja ganz viele Wege. Und da sind Substanzen, Drogen eben ein bestimmter Weg. Die Leute, die wir jetzt bei Fixpunkt haben, die ein Suchtproblem haben, die haben häufig, konsumieren auch Substanzen, weil sie vielleicht eigentlich auch eine psychiatrische Problematik haben oder einfach auch psychische Belastung haben. Also es ist noch nicht mal immer pathologisch. Also zum Beispiel wissen wir, dass ja Heroin ein starkes Schmerzmittel ist, was aber nicht nur körperlich wirkt, sondern auch psychisch. Also wenn jemand traumatisiert ist, wenn extreme Belastungen und seelische Schmerzen vorhanden sind, dann ist es einfach ein Mittel, was diese Schmerzen sehr gut lindert. Und wenn jemand keinen Zugang zu einer Psychotherapie hat oder zu einer psychologischen Unterstützung, es muss ja nicht immer eine Therapie sein, es gibt ja auch andere Formen, sich mental oder psychisch zu entlasten, dann ist eben manchmal der Weg, der Griff zur Substanz, das, was möglich ist. Und das sehen wir jetzt auch gerade bei Leuten mit Fluchtgeschichte, die nicht die leichten oder die gewohnten Zugänge in die gesundheitliche Versorgung haben, also in die psychische Versorgung, dass dann manchmal einfach nur die Substanz noch übrig bleibt, mit der man dann einschlafen kann, seine Ängste lindert oder ein Trauma irgendwie aushält auch. Ja. Nicht nur bei Leuten mit Fluchtgeschichte, es ist auch bei Leuten, die aus kaputten Familienverhältnissen kommen oder auch schlimme Dinge erlebt haben oder nach einer Trennung nicht damit zurechtkommen. Also es kann ganz viele Gründe haben und da sind einfach bestimmte Drogen eine sehr gute Möglichkeit, sich erstmal eine Erleichterung zu verschaffen. Und auf der anderen Seite haben wir auch die Stimulantien, die ja auch die Leistungsfähigkeit steigern. Und das ist ja heutzutage ja allgemein Usus, dass man sozusagen seine Leistungsfähigkeit auch möglichst gut steuern möchte. Also im richtigen Moment wach sein. Und das kann man entweder, indem man gut schläft, aber das kann man auch mit Substanzen eben vielleicht beeinflussen.
Aber die sind dann nicht so sehr unter kritischer Betrachtung, weil die nicht so viel mit Verelendung einhergehen, weil die Menschen, die Koks konsumieren, mehr Geld haben als die, die Heroin konsumieren?
Also dass die Menschen, die man jetzt verelendet auf der Straße rumrennen sieht, also die sie vielleicht auch, wenn sie auf der U7 unterwegs sind, da wandern ja die Konsumenten so ein bisschen hin und her, je nachdem, wo der Drogenhandel auch stattfindet. Das sind schon eher Leute, die jetzt vielleicht eine Heroinproblematik haben, wo es aber auch Hilfemöglichkeiten gibt über die Suchtmedizin. Aber on top noch auch eine Kokainproblematik. Also Kokain ist ja sehr leicht verfügbar und offensichtlich können ja viele in der Bevölkerung damit irgendwie auch umgehen über lange Zeit, aber auch nicht alle. Und die prekär Lebenden, die sieht man dann am ehesten halt auf der Straße in schlechtem Zustand.
Sie haben vorhin schon Crack erwähnt. Crack ist ja eine sehr schnell wirkende Droge. Verändert das die Art, wie Menschen mit Drogen leben?
Also ich habe das so erlebt, also Crack ist ja eine Kokainzubereitung, die sehr intensiven Rausch produziert und ein sehr intensives Craving. Das heißt, die Leute sind dann, wenn sie das nicht in den Griff kriegen, also für sich keine Schutz- oder Kontrollmechanismen das entwickeln können, eigentlich nur noch damit beschäftigt sind, sich die Droge zu beschaffen und zuzubereiten und dann um diesen relativ kurzen Rausch auch zu erleben. Das kriegt man schon jetzt deutlich mit als Veränderung, weil über viele Jahre hatten wir ja überwiegend Heroin, auch mit Kokain, was aber sich ganz gut so auspegelte und viele Leute, die eigentlich schon gut stabilisiert waren und mit ihrer Sucht auch halbwegs zurechtkamen, sind sozusagen damit jetzt auch aus dem Gleichgewicht gekommen. Und da sind wir jetzt sozusagen als Fixpunkt auch daran zu gucken, wie können wir die Leute unterstützen darin, also in der Akutsituation die Risiken zu mindern, aber auch für sich Wege zu finden, um aus dem exzessiven Crack- oder Kokainkonsum wieder rauszukommen. Also wenn sie merken, das tut ihnen nicht gut und sie wollen es eigentlich nicht mehr oder sie wollen ein anderes Format finden, dass wir da gucken, welche Möglichkeiten finden die für sich. Und da ist die Fachwelt auch noch nicht so weit, dass die den Leuten jetzt große Ratschläge geben kann, weil da sind eigentlich die Fachleute relativ ratlos überwiegend. Und da finde ich umso mehr, dass die Konsumenten selber wichtig sind, dass die eben auch gucken, also mithelfen, mit dran arbeiten. Und die sind eigentlich diejenigen, die den Rhythmus vorgehen, die Schritte vorgeben, um die Crack-Situation, die wir hier in der Stadt haben, auch wieder in den Griff zu kriegen. Ja.
Sie sagten vorhin, dass nicht jeder Mensch diese Arbeit machen kann, die Sie machen. Was für ein Mensch sind Sie, dass Sie es machen können?
Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt ja nicht mehr so vor Ort täglich unterwegs und tätig. Das habe ich in früheren Jahren gemacht. Ich manage jetzt ja mehr. Aber trotzdem habe ich ja, wir haben ja viel, ich habe ja Kollegen und muss ja auch gucken, ich muss ja auch Kollegen finden und einstellen und gucken, dass sie ein gutes Arbeitssetting finden. Und da erlebe ich schon, wer kann so eine Arbeit machen, wer nicht. Und das sind schon Menschen, die erstmal auch eine akzeptierende Haltung haben müssen, eben sagen, ich habe meine Maßstäbe, ich lebe für mich. Der andere Mensch hat vielleicht andere Maßstäbe, andere Möglichkeiten und muss gucken, was er oder sie sozusagen für sich wichtig findet und für sich realisieren möchte. Und das wissen manche Leute ja nicht. Also die leben dann halt vor sich hin, sind eben Jum. Und da kurz immer wieder Angebote zu machen, wenn du mal drüber nachdenken willst oder wie ist jetzt deine Situation, welche Ansatzpunkte hast du im Leben, deinem Leben was zu verändern oder was kann auch so bleiben, wo sollte mehr davon kommen sozusagen. Also nicht immer nur defizitorientiert, du hast ein Problem, wir müssen jetzt dein Problem beseitigen, sondern eher, was ist auch gut in deinem Leben, womit bist du zufrieden, was kann man verstärken. Nicht paternalistisch und bevormundend den Leuten erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern eher Anregungen geben. Man muss in sich auch ein bisschen gefestigt sein natürlich und nicht das Bedürfnis haben, indem man dem anderen jetzt einen guten Ratschlag rüberhilft, sich selber damit zu erhöhen. Generell in der sozialen Arbeit ist man mit solchen Einstellungen fehl am Platz. Also man muss wirklich Respekt und auf Augenhöhe dem anderen begegnen.
Was hat Sie denn ganz persönlich in diese Arbeit gezogen? Waren das die Erfahrungen mit Drogentoten, mit HIV-Toten in Ihrem Freundeskreis oder war das noch was anderes?
Die erste Motivation war tatsächlich, dass es damals viel Leid und Elend gab in meinem Freundeskreis im Nahbereich und dass eigentlich noch heute meine Motivation ist, dass die Zustände, die wir damals hatten, ich keinem zumuten möchte, also was wir damals erlebt haben an Elend und Sterben, das, was eigentlich vor allen Dingen einfach auch unnötig war. Also es waren ja vermeidbare Todesfälle oder vermeidbares Elend und mit einfachen Methoden Dinge zu verbessern und auch für die Betroffenen selber, aber auch für die Familien, für das Umfeld und auch letzten Endes, sag ich mal, für die Stadtgesellschaft. Also man kann wirklich mit der Arbeit, die wir machen, sowohl den Betroffenen helfen, als auch für ein gutes Miteinander eben im Kiez oder auch in der Stadt einfach was beitragen.
Ist das was, was sich leicht vermitteln lässt? Also meine Mutter, wenn sie hört, dass ihre Enkelkinder auch nur Leute kennen, die kiffen, dann sieht sie meine Kinder quasi schon auf dem Drogenstrich irgendwo stehen. Das heißt, das ist so eine ganz, ganz, ganz klare Haltung. Wie war das bei Ihnen? Ließ sich das vermitteln, innerhalb der Familie zum Beispiel zu sagen, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte mich einsetzen für Menschen, die Drogen konsumieren und ich möchte mein Sozialarbeitsstudium dafür einsetzen?
Sag mal, mein familiärer Background ist sowieso so, dass es eine Toleranz und Akzeptanz auch immer gab zu abweichenden Lebensformen. Also einfach sich das nicht zu eigen machen zu müssen, also nicht leben wollen zu müssen wie der andere Mensch, aber zu sagen, okay, der hat sich so entschieden oder der ist in den Umständen, da ist es jetzt halt so und das halt zu gucken, wie kann man sich dann trotzdem begegnen und also respektieren, aber dann auch wieder deiner Wege gehen. Also das, sag ich mal, ein relativ, wie es eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft heutzutage, wird ja heute wieder mehr diskutiert, aber wie geht man eigentlich miteinander um, also leben und leben lassen und für die menschlichen und humanitären Grundwerte einfach einstehen. Und das habe ich jetzt sagen, schon aus meinem Elternhaus, glaube ich, mitgekriegt und sozusagen auch so ein bisschen aufs Kollektiv achten. Also ich komme aus einer größeren Familie mit mehr Kindern und mit mehr Cousinen und Cousins, dass sozusagen da nicht immer das eigene Interesse im Mittelpunkt jeglicher Aktivität steht, sondern dass man guckt, dass man natürlich selber satt wird, aber alle anderen, dass es denen auch schmeckt und dass sie auch noch genug auf dem Teller haben. Und dann eben, wenn es nicht reicht für alle, dann mit dem anderen auch ein bisschen was abgeben, ohne dass man jetzt selber verhungert, sag ich mal. Es ist so eine ausgleichende Vorgehensweise, sag ich mal, die vielleicht auch noch möglichst gesellschaftsfreundlich ist. Ja.
Also das kriegt nach was, was stützt und trotzdem Freiraum gibt.
Genau.
Lassen Sie uns noch Musik hören. Ich glaube, die passt jetzt auch hier sehr schön hin. Sie haben sich ausgesucht, Queen und I Want to Break Free.
Also Freddie Mercury ist ja praktisch ein Sänger, der ja auch mit der AIDS-Krise in Verbindung zu bringen ist. Der aber auch, sag ich mal, also der hat ja, finde ich, eine tolle Stimme und ein tolles Auftreten. Hat auch, hab mir auch lange überlegt, was für ein Lied sucht man sich aus. Der hat ja so viel gesungen, aber dann bin ich jetzt bei dem Lied gelandet.
I want to break free.
Das Gespräch in Radio 3 vom RBB. Zu Gast ist heute Astrid Leicht. Sie ist Sozialarbeiterin und hat lange im direkten Kontakt mit drogenabhängigen Menschen gearbeitet, ist inzwischen Geschäftsführerin des Vereins Fixpunkt. Wie sieht eine Stadt wie Berlin aus, wenn man als Sozialarbeiterin auf der Straße unterwegs ist und wirklich Menschen anspricht oder für Menschen da sein möchte, die Drogen konsumieren?
Unser Ansatzpunkt ist ja, dass wir als Fixpunkt also Leuten helfen wollen, die im öffentlichen Raum sich aufhalten und sich bewegen und die Drogenprobleme haben. Der Drogenhandel für diese Menschen findet auch im öffentlichen Raum statt, also in den U-Bahn-Stationen, in den U-Bahn-Wagen und auch auf der S-Bahn. Und das heißt, da treffen wir die Leute, die wir sonst nicht erreichen würden.
Das heißt, als Sozialarbeiterin fahren Sie dann viel U-Bahn?
Also wir fahren sozusagen, machen eine aufsuchende Straßensozialarbeit im öffentlichen Nahverkehr, aber natürlich auch auf den umliegenden Bahnhöfen. Oder Bahnhöfe sind ja auch oft Treffpunkte, also nicht nur auf dem Bahnsteig, sondern auch oben. Da haben wir jetzt Cottbusser Tor zum Beispiel als Klassiker. Wir haben den Leopoldplatz jetzt oder den kleinen Tiergarten oder Osloer Straße. Also es gibt ganz viele Bahnhöfe, meistens Umsteigebahnhöfe, wo sich die Menschen dann natürlich auch oben aufhalten, in Grünanlagen, wenn es geht. Oder möglichst da, wo sie auch halbwegs ungestört sind oder auch Aufenthaltsfläche finden. Denn
das ist der Punkt, an dem dann der eigentliche Konflikt mit Drogennutzung anfängt. Das ist ja jetzt nicht so, dass Menschen so richtig sagen, ich habe ein Problem damit, dass jemand konsumiert, sondern Menschen sagen, ich habe ein Problem damit, dass auf dem Spielplatz Menschen Heroin konsumieren und dann die Spritzen dort liegen lassen, sodass die Kinder drüber stolpern.
Ja, also sag mal, Heroin- oder Drogenabhängige halten sich in der Regel nicht auf Spielplätzen auf, aber es natürlich gehen auch mal Konsumenten auf Spielplätze, wenn sie keine anderen Orte finden. Also wenn man jetzt mit einem Heroinkonsumenten spricht, würde der immer sagen, auf keinen Fall auf Spielplätze gehen, auf keinen Fall irgendwo eine Spritze liegen lassen. Aber es gibt immer Situationen, wo der eine oder andere das doch tut, auch wenn er es nicht tun würde oder tun möchte. Generell ist es ja so, dass die Konsumenten, mit denen wir zu tun haben, es ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt viele Konsumenten, die fallen gar nicht auf, die haben ihr Zuhause und kriegen es irgendwie geregelt.
Also wir haben stellen sich das Koks-Taxi in ihre Wohnung und dann ist kriegt niemand was damit.
Genau. Aber es gibt eben einen Teil der Menschen, denen es eben schlecht geht und die keine Wohnung haben oder die verelendet sind, die treffen wir auf der Straße. Es gibt aber auch Leute, die eine Wohnung haben, aber auf der Straße halt auch ihre Drogen kaufen und dort die Dealer auch treffen und an Ort und Stelle konsumieren. Das ist das eine, das Handelsgeschehen sozusagen. Also da, wo Dealer sind, sind auch Konsumenten. Dann brauchen die Menschen aber auch, die sind ja häufig auch sozial isoliert. Also wenn man sich den ganzen Tag mit Drogenbeschaffung und Drogenkonsum beschäftigt, dann ist man in einer Lebenswelt, wo man sich eher mit anderen Menschen trifft, die auch das gleiche Thema haben, das gleiche Problem. Und das heißt, der Aufenthalt dient nicht nur dem Drogenerwerb, sondern auch sich treffen, sich austauschen, soziale Begegnungen, Zeit miteinander verbringen oder natürlich auch Tipps geben, wo welcher Dealer ist gut oder wann treffe ich den anderen Dealer, was kostet das Zeug und so weiter. Also das heißt, das Treffen im öffentlichen Raum und das Bewegen im öffentlichen Raum hat auch eine soziale Funktion. Man möchte ja auch Teil, trotzdem, auch wenn man in seiner Sucht gefangen ist, auch Teil der Gemeinschaft irgendwie sein, also der Gesellschaft oder der Stadtgesellschaft. Also anders kann ich mir auch nicht erklären, warum Konsumenten sich noch heute, also seit jetzt wirklich fast 40 Jahren, auf den Kotti stellen, mitten in den Weg und dort konsumieren oder ihren Tag verbringen oder den Drogenhandel, also dort was kaufen oder verkaufen, mitten Mang. Also warum man da nicht in irgendeine Ecke geht, wo kein Mensch ist sozusagen, sondern auch den Trubel sucht.
Das heißt, Sie würden schon sagen, den Begriff öffentlicher Raum, den interpretiere ich wirklich radikal, ganzheitlich sozusagen und sage, das ist wirklich ein Raum für alle, auch für die, die nerven, die Sachen machen, die ich nicht verstehen kann, die Sachen machen, die strafbewehrt sind, die illegal sind.
Es bleibt uns nur der öffentliche Raum. Also die Entwicklung der letzten Jahrzehnte war ja, dass immer mehr öffentliche Flächen auch privatisiert worden sind oder private Flächen sind ja öffentlich zugänglich, aber sind trotzdem privat und werden auch entsprechend bestimmt von den Eigentümern dieser, Kaufhäuser oder wie auch immer. Ne? Ja, selbst wenn es öffentlicher Straßenraum ist. Also ich kann ja manchmal auf manchen Straßen mich kaum noch bewegen, also ohne jetzt an irgendwelchen Kaffeetischen hängen zu bleiben. Und das heißt, der öffentliche Raum wird schon immer kleiner und der muss eben gut aufgeteilt werden. Und da haben alle Menschen ein Anrecht, also es haben nicht alle Menschen ein Anrecht, darauf sich zu verhalten, zu benehmen, wie sie wollen. Also es gibt bestimmte Grundregeln, das gilt auch für kriminelle Delikte, sage ich mal. Denn wenn es darum geht, dass andere bedroht oder geschädigt werden, direkt, ist für mich auch eine rote Linie überschritten. Das geht natürlich nicht an. Aber ansonsten ist es wirklich zu gucken, wie kann jeder den öffentlichen Raum für seine Zwecke nutzen und wie kann das gut verteilt werden, dass es nicht zu massiven Nutzungskonflikten kommt. Also weil natürlich Eltern mit Kleinkindern andere Bedürfnisse haben als Menschen, die Alkohol gemeinsam trinken wollen und betrunken sind hinterher. Also das passt nicht so gut zusammen. Oder Leute, die Mannschaftssport machen wollen, mit denen, die dann ein Buch lesen wollen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse und es ist eben Aufgabe in der Stadt, die Flächen so zu verteilen und die Nutzung so zu organisieren, dass jeder so ein bisschen zu seinem Recht kommt. Ja.
Wobei diejenigen, die als störend wahrgenommen werden, natürlich eine zunehmend schlechte Lobby haben.
Und da ist natürlich jetzt auch so ein Verein wie Fixpunkt nimmt da auch eine Rolle ein. Also wir versuchen ja die Stimme für diese Menschen auch zu erheben, weil auch nicht jeder stört immer und überall. Also ein Opernsänger ist im Opernhaus sehr geschätzt, aber ich möchte den auch nicht in der U-Bahn hören, auf 3 Meter Entfernung. Auch die Crack-User wiederum, wenn die auf engem Raum sind, können die unglaublich anstrengend sein oder sich gegenseitig annerven und dann steigert sich eine Eskalation, eine Aggression. Aber jetzt zum Beispiel im Görlitzer Park ist viel Platz, da konnte ich die Leute auch aus dem Weg gehen. Da muss man nicht direkt an einem, der gerade anstrengt, direkt vorbeigehen. Da kann ich auch einen anderen Weg gehen. Da finde ich jetzt auch eine Aufgabe der Stadt, also der Bezirke und des Landes Berlin, zu gucken, dass die Wegeführung, also ganz viel in der Stadtentwicklung, dass da auch viel gemacht wird, dass das möglich ist, dass die Menschen nebeneinander existieren können und sich nicht in die Quere oder ins Gehege kommen.
Wo würden Sie da die Grenze ziehen? Also Menschen zum Beispiel, also Stichwort Görlitzer Park, sagen ja in den angrenzenden Kiezen, dass dann der ganze Konsum und der Handel sich dann bei Ihnen in den Hausfluren abspielt und dass das dann auch der Punkt ist, wo es irgendwann dann auch nicht mehr wirklich erträglich ist.
Die Situation ist ja im Prinzip von der Politik sozusagen in die Richtung entwickelt worden. Also der Görlitzer Park war eigentlich nie ein Treffort von Menschen, die Heroin und Kokain konsumiert haben. Also in den letzten 10, 15 Jahren oder 20 Jahren wurde da Cannabis verkauft, aber relativ entspannt. Dann kam aber vor einigen Jahren die Situation, dass an anderen Orten, also Cottbusser Tor, die Polizeipräsenz massiv hochgefahren wurde, auf der U-Bahn-Linie massiv kontrolliert und verdrängt wurde und auch am Leopoldplatz massiv Polizeirepression stattgefunden hat. Teilweise musste das auch sein, weil es da auch zu Eskalationen kam, die auch nicht mehr, da musste auch Polizei intervenieren. Ne? Aber das hat dann dazu geführt, dass die Konsumenten woanders hingegangen sind. Und da bot sich dann der Görlitzer Park tatsächlich an, infolge der Verdrängung von anderen Orten. Es war ein Ausweichort und wir fanden das eigentlich auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Weil der Park ist eben noch im Verhältnis zu den Kreuzberger Grünanlagenverhältnissen noch relativ groß und bietet noch relativ viele Nischen. Als dann angefangen wurde, im Park starke Polizeipräsenz zu machen, hat sich das aus dem Park wiederum in die Wohngebiete verlagert. Und das ist eigentlich auch die Kritik der Nachbarschaft immer gewesen. Und das kann ich einfach auch nur bestätigen, dass erst dann, also in der zweiten Phase oder in einer Folgephase sozusagen die Belastung für die Bürger kam. Also im Wrangelkiez zuerst, seit 2, 3 Jahren eben auch im Reichekiez, wo wir Fixpunkt unser Büro auch haben, dass das eigentlich eine unerwünschte Folge der polizeilichen Maßnahmen im Park ist.
Wird die Absperrung des Parks nachts, die jetzt seit Anfang März in Kraft getreten ist, da irgendwas dran ändern?
Die Absperrung wird ganz objektiv das nächtliche Geschehen nochmal verschlimmern. Also tagsüber ist der Park ja nach wie vor offen. Also auch da haben wir Abhängige oder Händler oder was weiß ich wen, die sich auch außerhalb des Parks bewegen, aber der Park bietet immer noch genug Rückzugsorte und Nischen, dass die Wohnbevölkerung nicht so belastet wird. Und das ist natürlich, wir haben auch viele Menschen, die im Park einfach auch genächtigt haben. Das weiß man ja aus Statistiken, dass die Kriminalität tagsüber, also wenn man jetzt davon sprechen würde, tagsüber höher ist als nachts. Also insgesamt auch Dealer schlafen in der Regel auch nachts eher als tagsüber. Also das Geschehen ist am Tag. Aber nachts der Rückzugsort ist sozusagen jetzt weg und vor allen Dingen ist es ja noch nicht mal die Schließung des Parkes alleine, sondern auch noch die ergänzenden Maßnahmen sozusagen aus dem Park die Leute raus zu verdrängen.
Was sagt das über eine Stadtgesellschaft aus, wenn sie nicht mehr die Geduld aufbringen kann, Menschen, die anders als vielleicht die Mehrheitsnorm leben, zu ertragen oder nur noch als Sicherheitsrisiko sehen kann?
Also vielleicht bin ich ja Zweckoptimistin, aber ich habe schon noch das Gefühl, dass insgesamt wir in Berlin eine relativ soziale Perspektive haben. Im Zuge der Zaundebatte und Schließungen wurde ja auch relativ schnell deutlich, das haben ja auch die Regierungsparteien, also auch der Senat ja auch für sich als Konzept angenommen, dass es ein komplexes Problem ist, dass man viele Maßnahmen braucht und nicht ein Zaun alle Probleme löst. Davon ist man ja auch ganz schnell abgerückt. Das hat man ja am Anfang irgendwie versucht, glaubhaft zu machen, aber dann kam ja da auch dieser Sicherheitsgipfel zustande und da ist ja auch wirklich eigentlich fand ich auch wirklich gut, dass da mal über diesen Schritt hinweggegangen wurde, dass nur eine Einzelmaßnahme hilft. Stimmt einfach nicht. Genauso wenig wie nur Sozialarbeit helfen würde, das stimmt einfach auch nicht. Auch ein Konsumraum hilft, löst nicht alle Probleme und das heißt, dass man für komplexe Geschehnisse eben langen Atem braucht und eine gute Interaktion. Also es müssen alle Akteure zusammenarbeiten. Also da glaube ich, was Städtebau betrifft, da sehe ich noch so einen großen Nachholbedarf.
In welcher Richtung? Also für was zum Beispiel?
Also es ist tatsächlich, wie man öffentlichen Raum gestaltet, angefangen von Wegeführung, wo gehen die Leute lang, wo nicht, wo können Leute sitzen, wo gibt es Wetterschutz, wie kann man Nischen schaffen, ohne dass die zu versteckt sind und noch Angsträume entwickeln. Also da kann man mit einfachen Maßnahmen, die auch immer angepasst werden müssen, also weil Wege sich ändern oder Gewohnheiten sich ändern oder wenn irgendeine Einrichtung irgendwo aufmacht oder ein Laden zu, dann verändern sich auch wieder Nutzungsstrukturen. Also das heißt, man muss sozusagen eigentlich immer gucken, wie kann man die öffentlichen Räume gut in der städtebaulichen Planung auch halten, aber auch nicht nur öffentliche Räume draußen, sondern auch, wie kann das Land Berlin und wie können die Bezirke auch Gebäude bereitstellen für Menschen in problematischen Situationen. Also wir haben jetzt natürlich eine Wohnungsnot.
Ich wollte gerade sagen, in der Stadt werden die Räume ja immer enger, immer weniger, immer teurer.
Genau, aber wir haben zum Beispiel sehr viele leerstehende Büroflächen. Da wird jetzt diskutiert, ob man da Wohnungen reinbauen könnte oder Apartments. Ich frage mich immer, warum wir zum Beispiel, wir finden ja für unsere Konsumräume keine Vermieter. Es gibt dann private Vermieter, die wollen nicht vermieten. Das ist auch sehr schwierig mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Da frage ich mich immer, warum geben uns die Bezirke oder das Land Berlin nicht auch mal Bezirksamtsgebäude? Dann können ja die Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes, wir würden dann Miete zahlen, die könnten dann auch sozusagen eine Büroetage, irgendein Büroneubau, bestimmt besserer Standard als so ein altes Rathaus. Und warum kriegen wir nicht in den öffentlichen Gebäuden auch ausreichend große Räume für Zwecke, wo private Vermieter nicht gerne an uns vermieten? Also für Drogenkonsumräume, für Übernachtungseinrichtungen oder für größere Einrichtungen, wo man die Leute besser versorgen und von der Straße auch bekommen kann.
Wäre sowas ein Erfolg für Ihre Arbeit, also bessere Konsumbedingungen zu schaffen? Ich frage mich jetzt in unserem Gespräch, ich höre Ihnen fasziniert zu mit Ihrer fast 40-jährigen Erfahrung und frage mich dabei aber die ganze Zeit, wie definieren Sie für sich eigentlich Erfolgserlebnisse? Also was ist in der Arbeit, die Sie tun, ein Erfolg?
Also erstmal ist es ein Erfolg, wenn die Leute das überleben, ohne schwerwiegende Schäden. Und ich gucke auch langfristig. Also durch die lange Zeit, die ich da schon arbeite, habe ich ja wirklich viele Erfolge gesehen, sowohl in unserer strukturellen Arbeit, also Infektionsschutz, in der Suchthilfe, dass man auch Strukturen manchmal über Jahre, über Jahrzehnte erst verändern kann. Also auch das Thema Gesetzgebung, da sind wir noch lange nicht am Ende, da muss auch noch einiges passieren. Und auf der anderen Seite aber auch die Leute, die Menschen ihren Weg machen. Also manchmal staunt man, welche Kräfte auch in Personen, die man eigentlich aufgeben würde, denkt, also die leben keine 3 Tage mehr und dann ein paar Jahre später trifft man sich und die haben dann ihr Leben gemeistert. Also das heißt auch das Grundvertrauen darin, dass es auch bei jedem Menschen einen Lebenswillen gibt und auch eine Selbstheilungsfähigkeit, die gestärkt werden muss und dass dann die Leute ihren Weg gehen und auch wieder in eine gute Situation kommen können. Und das ist eigentlich das Erfolgserlebnis. Es ist auch meine Überzeugung, dass es immer Phasen gibt, wo man den richtigen Moment abpassen muss, um jemanden sozusagen was mit auf den Weg geben zu können und so diesen Moment zu finden und dann auch zu helfen, dass der nächste Schritt gemacht werden kann. Und da kriegen wir dann über Jahre natürlich auch mal ein Feedback. Also so, da war das und das und das Gespräch oder da habe ich die und die Situation mit euch erlebt und das war unglaublich wichtig für mich und dann habe ich geschafft, Schritt für Schritt meine Situation zu verändern.
Ist das eine Arbeit, die Sie leicht, wenn Sie dann aus dem Büro rausgehen, auch hinter sich lassen können? Und wenn ja, mit was?
Ja, ich glaube, da gibt es viele Strategien. Also ich habe jetzt einfach meine Lebens- und Altersroutine natürlich auch mit Familie und mit Freizeit und abends runterfahren. Es gibt immer so kleine Ärgernisse, die man nach Hause nimmt, aber die habe ich jetzt nicht so bei, was Konsumenten betrifft, sondern eher was Bürokratie und sinnbefreite Tätigkeiten betrifft, aber jetzt nicht, was die Menschen oder die Zielgruppe betrifft. Also wir haben echt viel geschafft die letzten Jahrzehnte. Also da habe ich noch ein paar Ideen, können wir nochmal ein Gespräch verabreden, dann ein paar Jahre, dann erzähle ich davon. Und ansonsten, was ich schon auch sonst gerne mache, ist auch, also jetzt verreisen oder auch mit Familie was unternehmen und vielleicht mal wieder mehr Motorrad fahren.
Das ist Motorrad fahren?
Ja, ja, genau. Ist auch eine riskante Tätigkeit, aber ich habe es bisher unfallfrei überlebt. Ja.
Interessant, muss man für Motorradfahren eine Risikoabschätzung eigentlich machen wie für Heroinkonsum?
Wahrscheinlich sterben mehr Leute im Autoverkehr als an einer Heroinüberdosis, aber es fahren auch mehr Leute Auto oder Motorrad.
Wir haben gleich noch eine Musik, die wir hören. Ich muss gestehen, davon hatte ich vorher noch nie was gehört, von Schröder Roadshow. Was ist das für eine Band und was ist für ein Titel, den Sie ausgesucht haben?
Das ist eine deutsche Gruppe, die auch in Berlin öfter aufgetreten ist. Ich kannte da auch einen, der da als Wardy gearbeitet hat und der hat uns dann sozusagen mitgenommen. Ja, und das ist eines der schönen Schnulzen. Ich höre ja lieber Schnulzen als zu viel Geschreimusik sozusagen. Ich finde es toll, dass das jetzt hier gespielt wird, weil ich glaube, das hört sonst eigentlich keiner mehr so, ja.
Astrid Leicht, seit knapp 40 Jahren in der Drogenberatung, in der Hilfe für Menschen mit Suchterkrankungen und sie ist Geschäftsführerin des Vereins Fixpunkt, der solche Hilfen anbietet. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn Sie dieses Gespräch nochmal hören möchten, dann finden Sie es auf den Seiten von Radio 3 und da können Sie auch die ganze Reihe das Gespräch abonnieren und dann keines mehr verpassen. Sie finden es auch in ARD Sounds, das ist die Anlaufstelle für alles, was es aus der ARD online zu hören gibt, unter dem Stichwort das Gespräch. Ich bin Kirsten Dietrich, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und das hier sind Schröder Roadshow mit Asche im Wind.
Ein Farbenblitz aus Sonne, im Schatten meines Weges tauchst du auf, weißer Schwan aus der See. Traum, taumelnde Fee, trag mich fort. Weit weg, über Wolken, weiter noch als Zukunft, lösch sie aus, die Fessel der Zeit. Blindlings bin ich bereit, sag das Wort.